Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid und wir wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Gott anbeten, Gott loben dürfen und das durch Lieder, durch das Ausrichten auf sein Wort und hören, was will er uns heute Morgen sagen. Und ich freue mich darüber, mit euch die Bibel aufzuschlagen und zu entdecken, was will Gott uns heute Morgen als Gemeinde sagen. Bevor wir tiefer einsteigen, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Wer kennt dieses Auto? Ja, es ist wenige, wirklich nur ein paar. Das ist ein alter Benz, und zwar der Benz aus dem Jahre 1886. 1886 hat Karl Benz den ersten, oder schreibt man es, die Geburtsstunde des Autos gemacht. Es hat, ein Neujahr hat er dann das Patent eingereicht und so sah das aus. Ein dreirädiges Fahrzeug mit einem kleinen Motor, sagen und schreiben, 0,75 PS, das ist nicht viel. Aber ey, damals war das bahnbrechend. Das war was Geniales, das war was Neues. Das gab es noch nicht. Richtig bekannt wurde dieses Auto erst 2 Jahre später, 1888, als seine Frau, die Bertha Benz, mit diesem Fahrzeug von Mannheim nach Pforzheim gefahren ist. 180 Kilometer. Und das ging durch die ganzen Medien. Alle Nachrichten berichteten davon. Das Auto fährt 180 Kilometer. Naja, das Tempo lassen wir mal lieber hier raus bei 0,75 PS. Das war nicht schnell. Da warst du mit der Kutsche immer noch schneller. Aber das war schon mal was Neues. Und das war was Geniales. Und heutzutage, wenn wir überlegen, ohne Auto wären wir total aufgeschmissen. Ohne Auto würde gar nichts funktionieren. Ohne geniale Erfindungen, die wir haben, wäre es echt komisch. Da würden wir immer noch auf unseren Pferden rumreiten, hätten wir keine Heizung, dann hätten wir keine Soundanlagen. Erfindungen, wir haben super geniale Erfindungen erlebt als Menschen. Gott selbst als der Schöpfer, finde ich, ist aber immer noch eine Ebene höher bei seinen Erfindungen. Menschen erfinden super Sachen, aber Gott setzt nochmal einen Deckel drauf. Gott setzt die Maßlatte nochmal deutlich höher. Allein wenn wir gucken, wie genial die Schöpfung ist, wie Gott sich das Ganze gedacht hat, nicht kleinlich, sondern ganz groß, nicht ein Baum, sondern 1000 verschiedene Sorten von Bäumen. Gott ist ein super Erfinder. Gott hat einen Plan, Gott setzt es um. Er schafft Neues, was es noch nicht gab. Und das Geniale ist, die Schöpfung ist nicht das Einzige, was er erfunden hat. Eine andere Sache, die wir in der Bibel entdecken, was Gott geschaffen hat, erfunden hat, ist Gemeinde. Gemeinde ist ein genialer Gedanke Gottes, ist eine Erfindung Gottes, die gab es noch nicht so davor. Und wir dürfen Gemeinde sein. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Wir hatten in den letzten Wochen schon immer wieder unterschiedliche Aspekte von Gemeinde betrachtet. Michael hatte im September nochmal drauf eingegangen, Gemeinde sind beschenkte Leute, sind begabte Leute. Der Heilige Geist, Gott hat uns jeden Einzelnen eine Gabe gegeben, die wir in der Gemeinde mit reinbringen sollen, womit wir dienen dürfen dem anderen. Ich habe euch nochmal daran erinnert, hey, das höchste Gebot ist, liebt einander. So wie Christus uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Eine übernatürliche Liebe, die in der Gemeinde herrschen soll. Das gab es davor nicht. Da war er, ja, mag ich dich nicht, okay, weg, oder wir ja, können gemeinsam gehen. Sondern es ist völlig egal, ob Sklave oder Herr, Mann oder Frau, egal welche Stellung, man kommt zusammen und man hält zusammen. Etwas, was es davor nicht in dieser Art gab. Eine übernatürliche Liebe. Und letzte Woche habe ich euch noch mit reingenommen, für den, der sich erinnert, mit dem Couchsessel hier, hey, bleib nicht sitzen, sondern steh aus deiner Komfortzone und geh los. Entdecke, wo Jesus dich hingesandt hat. Du bist nicht einfach nur ein Teil hier in der Gemeinde, weil es dir schön und gut gehen soll. Nein, du hast eine Aufgabe und Gott sendet dich. Ob das hier in Worms ist oder ob es außerhalb von Worms ist, egal wohin, Gott sendet dich. Und ich könnte viel weitermachen noch von diesen genialen Gedanken Gottes. Und wir wollen uns heute nur einen Aspekt mal ein bisschen genauer dabei betrachten. Wir steigen ein, da habe ich einen Presenter, mit dem Thema heute, Gemeinde an den Pforten der Hölle. Ein spannendes Thema, wo Jesus sagt, hey, ihr Gemeinde, das ist nicht ganz so einfach. Aber bevor wir da in die Thematik noch mehr reinkommen, will ich noch mal kurz mit euch ein paar Grundlagen durchgehen, die so wichtig sind, auch aus dem gleichen Text, den wir gemeinsam betrachten. Und ich lade euch ein, wer die Bibel dabei hat, darf Matthäus, das ist das Matthäus-Evangelium mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 16. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und fragt sie, ey, sag mal, ihr Petrus, Johannes, Jakobus, Bartimäus, Timotheus und die ganzen anderen, für wen halten die Leute mich? Und die Jünger antworten, weißt du, Jesus, manche halten dich als einen Prophet, manche als ein guter Lehrer. Und sie fangen an, ein paar Antworten zu geben und Jesus fragt sie, und für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm ganz klar, das hast du nicht mit deinen eigenen Augen erkannt, das hat der Vater dir die Augen geöffnet, dass du dies erkennen durftest. Die Jünger haben erkannt, dass Jesus der Messias ist. Jonathan, du musst einmal mal weiterklicken. Und da lesen wir in Matthäus 16, Vers 18, wo nachdem Petrus es gesagt hat, sagt Jesus, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus sagt, hey Petrus, du hast erkannt, wer ich bin. Darum will ich auf dich bauen. Du hast erkannt, dass ich der lebendige Gott bin. Und darum will ich mit dir Gemeinde bauen. Mit dir will ich Gemeinde bauen, das, was es bisher nie so gab. Nie in dieser Form, was ganz Neues. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Darum ist mein erster Punkt, habe ich von der PowerPoint falsch drumherum, die Gemeinde, sie gehört Gott. Und das ist eine ganz, ganz Basic-Grundlage. Und ich glaube, die meisten von uns wissen, ja klar, Gemeinde gehört Gott. Aber hier haben wir nochmal ganz klar den Anspruch von Jesus Christus selber. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Es geht nicht darum, dass wir eine Gemeinde hier in Worms bauen, die Hilmar gehört hat, die jetzt Michael und mir gehören, oder der Gemeindeleitung, oder wem auch immer hier zuzuschreiben, sondern dass wir uns bewusst sind, Gemeinde, egal wo, egal in welcher Form, gehört Jesus. Sie gehört Gott. Gemeinde ist nicht etwas, was wir für uns beanspruchen können, sondern Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass Gemeinde wirklich Gottes Gemeinde ist, dass die FEG Worms Gemeinde von Jesus ist, dass er der Haupt ist, dann ist doch irgendwie klar, dass wir dann immer das tun, was Jesus doch will. Da würde keiner auf die Idee kommen und sagen, ja, also das ist doch meine Gemeinde. Es ist meine Gemeinde, nicht Jesus seine Gemeinde. Und ich möchte, dass das so und so läuft. Nein, da würden wir doch anfangen, oder würden wir weiter fortsetzen, dass wir fragen, Jesus, was hast du vor mit dieser Gemeinde? Was willst du, dass wir tun? Wo willst du, dass wir hingehen? Wo sendest du uns aus? Was ist unsere Aufgabe hier? Weil raus, nicht überlegen, so, was kann ich hier Gutes tun, damit ich mich wohlfühle? Gemeinde ist nicht für dich da, sie ist für Jesus da. Es ist seine Gemeinde. Also die Frage ist jetzt, warum ist es unbedingt jetzt Jesus Gemeinde? Warum gehörst du Jesus und nicht die Gemeinde dir? Und es ist ganz simpel. Wir lesen in Matthäus 20, Vers 28, denn auch der Menschensohn, das ist, damit ist Jesus gemeint, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Da fehlt irgendein Strich. Den machen wir gerade mal weg. So. Jesus ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Das, was wir an Ostern feiern, wo wir daran denken, Jesus ist am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld. Und wir sind frei von dieser Schuld. Wir dürfen aufatmen. Diejenigen, die diesen Schritt erlebt haben, wo Jesus in unser Leben gekommen ist und uns frei gemacht hat. Ich erinnere mich bis heute noch, 3. April 1998. Mein Bruder war auch da mit, wir waren gemeinsam auf den Philippinen. Und ich habe gesagt, ich will Jesus in meinem Herzen haben. Ich will zu Jesus gehören. Und ich weiß noch, wie ich rausgekommen bin und eine Freiheit erlebt habe. Ich als 6-jähriger kleiner Junge dachte, wenn ich jetzt hier springe, fliege ich gleich hier durch die Decke, weil ich mich so leicht gefühlt habe, weil ich so eine Erleichterung in mir hatte und so eine Freude und so eine Kraft auf einmal gespürt habe. Ich kann sie euch nicht anders beschreiben, aber fragt mal andere Leute, die das auch erlebt haben. Hey, wie war das bei dir? Kennst du diese Freude? Es ist eine Freude, die kannst du nicht mit etwas anderem vergleichen. Die kommt von ganz tief aus dem Herzen. Wo wir merken, Jesus hat sich als Lösegeld gegeben. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Für den ganzen Dreck, den ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich war 6 Jahre alt. Da kannst du jetzt nicht sagen, hey Daniel, du hast schon die Drogengeschichte, die Alkoholgeschichte und hinter dir. Nein, 6-jähriger Junge, was hat er Großes angestellt? Aber trotzdem, Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat sein Leben gegeben für die Schuld, für die wir eigentlich sterben müssten. Die Schuld, die uns trennt von Gott. Wir sind Gott gegenüber schuldig. Er hat uns geschaffen und wir machen unser Ding. Und nicht das, was er eigentlich will, dass wir tun. In Römer 6 wird es auch nochmal deutlich, in Versen 17 bis 18, wo es deutlich wird, entweder gehörst du Gott, entweder bist du ein Sklave Christi oder du bist ein Sklave der Sünde. Aber dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in denen wir Sklaven der Sünde wart. Und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auch für die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Jesus macht in der Bibel ganz klar, früher waren wir Sünder, wir waren Sklaven, wir mussten sündigen, wir konnten nicht anders. Wir mussten das tun, was nicht Gott ehrt. Das war normal. Das ist doch normal, dass man lügt. Das ist doch normal, dass man dies und jenes tut. Und Jesus hat uns freigekauft. Am Kreuz hat er uns freigekauft und hat gesagt, hey, ich habe dich so lieb, ich bezahle für deine Schuld. Und jetzt der Schritt, wo wir sagen, ja, Jesus, sei du der Herr, wo wir bekennen, wir an Jesus glauben, sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Jesu geworden. Das klingt immer so negativ, dieses Wort Sklave. Aber es ist gar nicht so negativ gemeint hier. Ein Sklave, dem ging es manchmal echt gut. Das waren nicht nur einfach Leute, die auf dem Feld die ganze Zeit arbeiten mussten, sondern Leute, die komplett jemanden gehört haben, die für den gearbeitet haben. Und jetzt sind wir Sklaven Jesu. Wir dürfen das tun, was Jesus sagt. Wir müssen nicht mehr sündigen. Er hat uns freigekauft, er hat unsere Schuld bezahlt und jetzt dürfen wir das tun, wozu wir eigentlich da sind, Gott zu verherrlichen. Der Mensch ist nicht geschaffen um des Menschen willen, sondern alles ist geschaffen, um Gott zu verherrlichen und das dürfen wir jetzt tun. Wir sind frei davon. Wir sind nicht irgendwelche armen Sklaven, die jetzt irgendwas machen müssen, so letzte Schuftarbeit. Die Bibel sagt auch, wir sind Kinder Gottes. Also wir sind nicht nur Sklaven, sondern wir sind auch Kinder Gottes. Was ganz anderes, was ganz Neues, was ganz Besonderes. Und weil Jesus uns freigekauft hat von der Sünde, er hat uns gekauft, sind wir jetzt in seinem Leib. Die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu sind alle Leute, die von Pfingsten bis Jesu wiederkommt, sagen, ja, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Die ganze Gemeinde gehört Jesu. Das bedeutet, wenn wir entschieden haben, Jesus, du bist der Herr, sind wir automatisch in der Gemeinde mit drin. Dann betrifft das, was Jesus über Gemeinde sagt, was Gott in der Bibel über Gemeinde sagt, betrifft dich und mich. Er hat dich freigekauft von der Sünde, jetzt gehören wir ihm. Und wir haben eine Zukunft vor uns, wir haben ein Leben vor uns, voller Freude, die von tief innen kommen darf. Und wir haben nicht nur das Leben, bis Jesus wiederkommt, sondern wir haben eine ganze Ewigkeit, bei dem der Leben ist. Und wir dürfen uns darauf freuen. Aber das Ewigkeit können wir mal woanders nochmal drüber sprechen. Das führt den Rahmen hier deutlich sprengen. Also entweder Sklave der Sünde oder du bist freigekauft und du bist in der Gemeinde und Jesus sagt, es ist meine Gemeinde. Ich habe euch hier diese Duplo-Steine mal mitgebracht. Ich habe hier noch einen ganzen Haufen und ich habe diese Duplo-Steine gekauft. Ich will euch das einfach nochmal ein bisschen verdeutlichen, bildlich zeigen. Ich habe diese Duplo-Steine gekauft. Und jetzt baue ich hier mein Haus weiter. Und Wer von euch würde glauben, dass dieser schöne blaue Stein sagen würde, hey, weißt du was, Daniel? Du gehörst, das Haus, was du hier gerade baust, das gehört nicht dir. Das gehört mir. Ich bin doch ein Teil von diesem Haus. Also ich trage ja hier auch eine Last. Ich halte was zusammen. Also ist es doch mein Haus. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, klar, der Stein, der hat recht. Stein, das ist dein Haus jetzt. Du darfst da drinnen machen, wie du willst. Du darfst hingehen, wo du willst. Du darfst, wenn du willst, darfst du auch hier oben über der Tür schwellen. Würde keiner machen. Es ist doch irgendwie logisch, wenn ich das gekauft habe, dass es mir gehört. Und Jesus geht ja den... Gehen wir nochmal kurz zurück. Macht hier ja deutlich, ich baue. Es geht nicht darum, dass wir als lebendige Steine sagen, hey, weißt du was, Jesus, ich weiß es besser. Ich weiß, wie wir Gemeinde bauen und ich möchte gerne dahin bauen. Das passt nicht. Sondern Jesus ist derjenige, der Gemeinde baut. Und er sagt, hey, weißt du was, lieber Stein, ich weiß ganz genau, du gehörst hierhin und dann bleibst du da. Es sind Sachen, ich glaube, die meisten von uns haben das schon so oft gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir das uns einfach immer wieder bewusst machen. Dass wir uns bewusst machen, die Gemeinde gehört Jesu. Jesus baut die Gemeinde, nicht die Pastoren, nicht die Gemeindeleitung, nicht wir alleine bauen, sondern Jesus baut die Gemeinde. Jesus ist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen schafft. In Philipper 2, er ist derjenige, der das Wollen überhaupt schafft, dass wir was überhaupt machen wollen. Und er tut dann auch das dazu, damit wir das machen können. Wenn wir dazu gehören, dann ist das eigentlich ganz klar, unser Leben gehört komplett Jesu. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Nichts, die 3 Stunden Sonntagmorgens. Vielleicht bloß nochmal 2 Stunden Probezeit oder 2 Stunden Vorbereitungszeit. Nein, unser ganzes Leben gehört Jesu. Wir sind lebendige Bausteine in seiner Hand. Das bedeutet, wenn wir Gemeinde bauen wollen, wenn wir Gemeinde bauen und wenn wir nachher dazu kommen, wie das ist mit Anfechtung, mit Kampf, müssen wir uns ganz bewusst sein, hey, nicht ich baue, sondern Jesus baut Gemeinde. Was für eine Zusage, was für eine Zuversicht, gerade in schwierigen Zeiten, wenn es gerade mal irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe ist. Wenn es nicht läuft, wie man es gerne hätte und dann zu wissen, hey, ich kann ganz ruhig schlafen gehen. Jesus baut Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht von mir abhängig. Die Gemeinde ist nicht von dir abhängig. Die Gemeinde ist von Jesus abhängig. Und er möchte dich gebrauchen in dieser Gemeinde. Geh an den Platz, wo Jesus dich sendet. Wo hat Jesus dich hingesandt? Das Erste, was du dabei machen kannst, ist beten, fragen, Jesus, wo willst du mich haben? Was ist eigentlich mein Platz hier? Zweitens, die Augen aufhalten, gucken, Gott, was willst du, dass ich mache? Wie kann ich mich hier rein investieren? Wo darf ich mich einbringen mit meinen Gaben? Wo darf ich mich als lebendiger Baustein in der Gemeinde einsetzen lassen? Nicht ich baue Gemeinde, sondern Gott baut Gemeinde. Komplett auf Gott ausgerichtet. Mit seinen Worten in der Hand loszugehen und gucken, was willst du, Herr, dass wir tun? Das sind die wichtigen Grundlagen. Die Basics, einmal eins. Das müssen wir immer wieder uns bewusst machen. Gemeinde gehört Gott. Weil Gemeinde ist eigentlich eine geniale Erfindung Gottes. Und wir merken immer wieder, manchmal ist dann doch mehr Pfui als Hui mit drin, wenn wir Gemeinde angucken. Wenn wir merken, ach, das läuft nicht, das sieht nicht ganz so gut aus, da streiten sich die Leute, da gibt es wieder Unruhe und überall irgendwie manchmal dieses Sand im Getriebe kommt. Und auf einmal, wo Gemeinde doch wohl von der Bibel so wunderschön, wunderbar beschrieben ist, merken wir, Gemeinde kann mich manchmal echt ärgern. Und manche Tage, da gebe ich zu, als Pastor habe ich manchmal echt keinen Bock drauf. Wo ich sage, aufstehe und meine Frau sagt, ey, du Schatz, heute nicht. Heute brauche ich irgendwas anderes, was mich mal ablenkt, was mich mal auf den Boden zurückholt, was mir Freude macht. Weil sobald ich an Gemeinde denke, ist, wo ich denke, oh, nicht schon wieder. Warum das schon wieder? Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern es geht auch vielen von euch so, dass ihr manche Tage habt, wo ihr denkt, Gemeinde, lass mich einfach mal gerade in Ruhe. Da könnte ich mich gerade wieder aufregen, ich könnte wieder 3 Stunden lang mich die ganze Zeit nur aufregen, warum das und warum dies. Das Spannende ist, wir sind ja eigentlich freigekauft von der Sünde. Und Gemeinde sollte was Wunderbares sein. Aber Gemeinde ist mitten im Kampf. Und ich glaube, dass wir das als Christen leider zu oft vergessen. Gemeinde ist im Kampf. Ey Leute, wir sind im Kampf. Wir sind nicht gerade in einer Situation, wo es uns gut gehen kann. Wenn wir denken, es geht uns gut und uns ausruhen, wie sollen wir uns vorbereiten auf den nächsten Kampf, der kommt? Das ist nur eine kleine Pause, bevor die Schlacht wieder weitergeht. Satan versucht alles in seiner Macht, damit die Menschen nicht Gott verherrlichen. Das haben wir bei Adam und Eva, ganz am Anfang. Und er kommt, hey, weißt du was? Ihr könnt von der Frucht des Baumes essen, das macht nichts, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet so sein wie Gott. Eigentlich nichts Schlimmes, eigentlich klingt es total gut. Aber der Mensch ehrt nicht mehr Gott, sondern der Mensch stellt sich in den Mittelpunkt. Und Gott, der Satan versucht immer wieder, dass wir wieder zurückgehen, dass wir, obwohl wir freigekauft sind, immer wieder zurückkommen und sagen, hey, ja, das ist doch, die Lüge, die macht ja nichts aus. Dass ich hier ein bisschen trate, das macht auch nichts aus. Das ist doch nicht so schlimm. Der Satan versucht alles, damit die Gemeinde nicht mehr Gott verherrlicht. Und das macht er auf unterschiedliche Arten und Weisen auf der Welt. Wir haben Christenverfolgung, wo Gemeinde nicht mehr so ganz ausgelebt werden darf, ohne dass die Leute Angst haben. Du kannst nicht einfach mal eine Gemeinde besuchen gehen in manchen Teilen der Welt, ohne dass der Staat sofort dich auf eine schwarze Liste hinzufügt. Wo Leute dich dann verfolgen, wo Leute umgebracht werden, weil sie zu Christus gehören. Wo versucht wird, die Gemeinde auszurotten. Andere Wege, die Satan versucht, um Gemeinde zu schwächen, damit sie Gott nicht verherrlichen, ist das, was wir hier erleben, Materialismus. Uns geht es so gut und wir können immer sagen, ja, das ist ein Segen Gottes, aber auf der anderen Seite geht es uns manchmal zu gut, dass wir gar nicht mehr dran denken, ach danke Herr, dass du eigentlich das ganze Essen gemacht hast, dass wir was zu essen haben, dass es uns so gut gehen kann. Uns geht es so gut, dass wir es als Selbstverständlichkeit nehmen, dass die Regale im Supermarkt voll sind und andere auf der Welt bitten den Herrn inständig darum, dass sie überhaupt das Brot zu haben, um über einen Tag zu leben. Und wir vergessen bei unserer Fülle, was wir haben, ganz schnell, wie abhängig wir von Gott sind. Und es ist ein schleichender Prozess, wo er sagt, Gott, den brauchst du doch nicht. Guck mal, du hast doch alles. Geh einfach mal die 500 Meter weiter zum Lidl, zum Aldi, wo auch immer du einkaufen gehst. Da findest du schon alles. Und wenn nicht, dann kaufst du bei Amazon. Dann hast du sogar schneller bei dir zu Hause. Und ganz bequem. Und wir vergessen, wie abhängig wir eigentlich von Gott sind. Eine dritte Möglichkeit, wie dieser Kampf aussieht, ist, mal ganz ehrlich, wer von den Christen glaubt eigentlich noch an die Hölle? Ich glaube, wir sind hier ziemlich einig, ja, es gibt einen Himmel und es gibt die Hölle, aber es gibt so viele Christen, die heutzutage nicht mehr dran glauben, dass es eine Hölle gibt, wo es doch selbstverständlich ist, alle Menschen kommen selbstverständlich in den Himmel. Wo Satan sich als Spottfigur gemacht hat. Und das findet er gar nicht so schlimm, weil er gewinnt dadurch. Dadurch, dass er sich zum Spott macht, dadurch, dass die Menschen gar nicht mehr glauben, dass es ihn gibt, warum soll ich dann auch glauben, dass es die Hölle gibt? Dann ist das doch gar nicht so schlimm, was ich mache. Und dann geht es gar nicht mehr um Gott zu verherrlichen, sondern es geht nur noch darum, ach, hab ein schönes Leben, hab Spaß und das war's. Auch eine Sache, die wir immer wieder beobachten können in unserer Gesellschaft. Und in der Gemeinde, wie oft versucht der Satan, nicht irgendwie durch äußere Einflüsse uns auseinanderzutreiben, sondern innen Spaltung hervorzurufen. Zwietracht, Streit, wo wir auf einmal merken, ey, du stinkst, ich habe keinen Bock auf dich. Oder du bist irgendwie, das war nicht so schön, nicht so cool. Oh, dann ärgere ich mich am Mittagstisch und rege mich auf über die Musik, über die Predigt oder irgendwas, was hier im Gemeindegebäude ist. Und ich verderbe den anderen eigentlich die Freude, die er hatte im Gottesdienst. verschiedene Methoden, die der Satan angeht, um die Gemeinde im Kampf zu vernichten, um sie runterzubrechen, sagen, hey, weißt du was, nach und nach die Steine quasi rauszuholen aus dem Bau. Hey, du kannst ganz bequem da sitzen, du musst nichts machen. Aber wir als Gemeinde sind mitten im Kampf und das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe das in Teilen der Welt gesehen, wo die Leute wirklich daran glauben, dass es Geister gibt. Und das siehst du dann im Alltag, wie sie damit umgehen, wie Leute plötzlich gesund werden, wenn sie bestimmte Riten tun, wenn sie dreimal um eine Buddha-Statue laufen, wenn sie noch Kerzen anzünden, damit sie 10.000 Baht oder was auch immer Geld bekommen, damit es den Personen wieder gut geht und auf einmal passiert da was. Und du merkst, hey, das ist gar nicht so einfach nur, wovon die Bibel so ein bisschen beschreibt, so, ach, das könnte so sein, sondern da merkst du, das ist Realität. Und ihr Lieben, wir sind mitten im Kampf. Gemeinde ist umkämpft. Und darum schreibt auch Paulus im Epheserbrief, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Und dann kommt er zu der Waffenrüstung. Er sagt, hey, weißt du was, ihr Christen, setzt euch nicht bequem hin, sondern macht euch bereit, wir kämpfen gegen das, wo all das Böse, wo der Satan dahinter steht, diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen. Wir sind mitten im Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und wo ich oft so denke, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann muss ich mir eigentlich immer wieder bewusst machen, hey, weißt du was, es ist nicht mein Problem zwischen ihm und mir, sondern da ist etwas anderes, etwas Größeres, was da sucht, uns auseinanderzubringen. Da ist jemand, der versucht, Streit reinzubringen. Joscha, ich nehme dich jetzt gerade einfach als Beispiel. Joscha, ich bin total dankbar, dass du heute Morgen hier mit uns Musik machst. Joscha und ich, wir haben eine super Beziehung, wir verstehen uns richtig gut, haben viel Spaß gemeinsam. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, ach, Joscha hat irgendwas gemacht und ich ärgere mich darüber, dann muss ich mich fragen, habe ich wirklich ein Problem mit Joscha? Oder ist da eigentlich was anderes, wo der Satan versucht, mich auf Glatteis zu führen, mich auf falsche Wege zu führen, wo ich eigentlich gar nichts gegen ihn habe? Er ist doch mein Bruder im Glauben, mit dem ich kämpfen soll. Er ist derjenige, mit dem ich Gemeinde bauen darf. Und ihr stellt euch mal eine Armee vor, wo die Leute anfangen, sich gegenseitig fertig zu machen. Wo der eine Soldat vorne in der Front sagt, hey, weißt du was, du stinkst mir zu sehr, geh mal bitte einen Meter weiter weg. Und eigentlich sollte es eine geschlossene Front sein. Aber die Gemeinde ist da, wo wir zusammenkommen. Gott hat uns zusammengewürfelt. Er baut Gemeinde. Er ist derjenige, der sagt, hey, weißt du was, grauer Stein, blauer Stein, ihr beide gehört zusammen, nebeneinander. Und es ist wichtig, nicht, dass ihr so weit auseinander, da kommt eine Lücke auf, da passt nichts. Da geht das Haus, was ist das für ein Haus, wenn da plötzlich über Lücken sind, weil die Steine sagen, nee, neben denen will ich nicht sein. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus setzt sich dahin, wo er dich braucht, wo du sein sollst, mit deiner Gabe, mit deinen Fähigkeiten und will dich gebrauchen. Und dann lass uns nicht gegeneinander kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Dein Bruder, deine Schwester hier in der Gemeinde ist nicht dein Feind. Lass uns das bewusst werden, wenn wir irgendwie auf einmal Ärger haben. Wenn wir wieder sündigen, wenn wir wieder einen Fehler machen, dann lass uns einander vergeben, lass uns um Buße bitten und vergeben und wieder zusammen nach vorne gehen. In eine Gemeinde, wo wir zusammen Schulter an Schulter kämpfen. Nicht einsam, sondern gemeinsam. Nimm den anderen an, vergib ihm, wenn er schuld ist. Kämpfe miteinander, denn gemeinsam sind wir stärker als einsam. Ein einzelner Kämpfer, was kann er schon ausrichten? Aber wenn es eine Mannschaft ist, die zusammenhält, was für eine Kraft, was für eine Stärke haben sie? Gemeinde, sie gehört Gott, sie ist mitten im Kampf. Und das Schöne ist, dass die Bibel verrät, wie der Kampf ausgeht. Und da dürfen wir uns einfach freuen darüber. Wir haben Hoffnung, wir dürfen uns freuen. Jesus ist der Sieger am Ende und wir dürfen zu ihm gehören. Gemeinde wird bestehen bleiben. Am zweiten Hälfte von Matthäus 16 lesen wir, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das Totenreich, die Hölle, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können. Sie sind nicht stärker als die Gemeinde. Sie kann nicht siegen, sie kann die Gemeinde nicht besiegen, nicht überwältigen, sondern die Gemeinde hat Jesus Christus. Gemeinde gehört Jesus, der alle Macht hat. Jesus ist derjenige, der, nachdem er gestorben ist, im Totenreich war und gepredigt hat und wieder rausgekommen ist. Er ist nicht tot geblieben am Kreuz. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur immer sagen, Jesus ist gestorben, sondern Jesus ist auch auferstanden. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir wissen, dass, wenn wir an ihm glauben, dass wir nicht tot bleiben, sondern mit ihm auferstehen werden. Der Tod auf der Erde ist nicht das Ende. Wir bleiben nicht tot, sondern wir dürfen leben, weil Jesus lebt. Es ist eine Gültigkeit nicht nur an ein, zwei Gemeinden, wo Jesus das sagt, sondern es geht an die Gesamtgemeinde, an jeden, der glaubt. Jeder, der glaubt, gehört zur Gesamtgemeinde weltweit. Und wir als FEG Worms, wir sind eine kleine lokale Gemeinde, aber wir gehören zur Gesamtgemeinde Gottes. Das gilt genauso für uns, hier und weltweit. Und als drittes, es ist nicht nur eine Zusage, die Jesus dem Petrus mitgibt und sagt, hey, weißt du was, das gilt damals und heute nicht mehr, sondern es ist eine Zusage, die damals gilt, die heute gilt und morgen auch noch gilt. Das heißt, wir dürfen in Ruhe bei dem ganzen Kampf, den wir haben, bei all dem, was läuft, dürfen wir mit einer Zuversicht auf Gott vertrauen und sagen, Gott, du bist derjenige, der Gemeinde baut, es ist deine Gemeinde und sie wird bestehen bleiben bis ans Ende. Und ja, es gibt lokale Gemeinden. Nicht jede Gemeinde wie unsere wird über 100 Jahre alt. Es gibt Regionen, wo Gemeinden von der Oberfläche verschwinden. Viele haben es versucht, durch Verfolgung Gemeinde auszurotten. Gerade als Gemeinde ganz klein war. Und Gemeinde besteht bis heute noch. Und wir dürfen wissen, in 300, 400 Jahren, 500 Jahren oder 2000 oder wann auch immer der Herr wiederkommen wird, Gemeinde wird immer noch bestehen. Gemeinde ist nicht etwas, was vergehen wird. Gemeinde, sie gehört Gott, sie ist im Kampf und sie wird bestehen bis zum Ende. Eine geniale Erfindung Gottes. Ein genialer Gedanke Gottes, wo er sagt, hey, weißt du was, ich will dich gebrauchen. Du bist ein Teil der Gemeinde, du bist ein lebendiger Baustein, wo du einen Platz hast. Du bist nicht umsonst hier in der Gemeinde, du bist nicht zufällig hier in der Gemeinde. Sondern Gott hat einen Plan mit dir in deinem Leben, hier mit der Gemeinde. Und wir laden euch ein. Wir sind ja dabei, mit unserer Reihe wollen wir abschließen, Christus konsequent nachfolgen. Glaube ich alles, was Jesus sagt? Glaube ich das, was er hier in der Bibel sagt? Und tue ich das? Tue ich das, wenn ich glaube, dass die Gemeinde Jesu gehört? Lebe ich auch dementsprechend? Investiere ich mich auch? Oder ist Gemeinde für mich einfach nur so ein Konstrukt und das war's und ich eigentlich nicht begriffen habe, wer wirklich Jesus ist und was Gemeinde mit Jesus zu tun hat. Gemeinde und Jesus können wir nicht auseinandernehmen. Und darum laden wir euch ein, ermutigen euch. Nimm ein Jahr lang, sich in eine vervielfältigende Gemeinde zu investieren. Und wenn ich gucke, wie viele neue Leute die letzten Wochen, Monate immer wieder bei uns reinkommen, sehe ich, hey, hier wächst gerade was, hier geschieht etwas. Gott sendet nicht aus Versehen irgendwie Leute hin, sondern Leute, er sendet hier hin und hier passiert etwas. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Bin gespannt, wo geht das Ganze hin? Und wir laden dich ein, investier dich, bring dich ein, lass uns gemeinsam kämpfen. Lass uns nicht alleine versuchen, hier mit ein paar Leuten die Front zu bilden, sondern da, wo du bist, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Ob du Jesus erst gestern kennengelernt hast oder schon über Jahre, lass uns gemeinsam kämpfen. Lass uns gemeinsam unterwegs gehen und entdecken, was Gott vorhat. Weil wir, die kämpfen, sind auch abhängig von dir und wir brauchen dich dabei. Also, ja, nicht die Einladung, sondern die Aufforderung. Leute, lasst uns gemeinsam hier rein investieren, weil es Gottes Gemeinde ist. Lass uns gucken, wo Gott uns haben will. Und es kann praktisch ganz unterschiedlich aussehen. Das kann aussehen, ob du sagst, hey, ich öffne mein Haus. Ich lade Leute ein zu mir nach Hause und ich lerne sie mal besser kennen. Wenn du deinen Kollegen, mit dem du kämpfst, besser kennst, dann könnt ihr besser gemeinsam kämpfen. Das ist irgendwie logisch. Wenn du den nicht kämpfst und nicht weißt, wie er kämpft, wenn Joscha mit seiner Gitarre hier spielt und ich habe keine Ahnung, wie er spielt und wir kennen uns gar nicht und jetzt sollen wir auf einmal ad hoc hier Gottesdienst gemeinsam Musik machen, das geht schief irgendwo. Das wird nicht so gut klappen, als wenn wir uns gut kennen und wir kennen uns mittlerweile sehr gut, dass wir miteinander spielen können, dass wir aufeinander aufpassen können. Wie spielen wir? Macht eure Häuser auf. Ladet Leute mal ein. Vielleicht auch Leute, die ihr vielleicht nicht so ganz so gut kennt. Geht mal auf Leute zu, wo ihr vielleicht denkt, ey, vielleicht haben wir uns einfach auf dem falschen Fuß getroffen. So einen falschen Fuß aufgestanden und genau am doofen Tag uns getroffen. Und eigentlich ist er total korrekter Typ. Geht auf Leute zu. Stärkt Beziehungen, stärkt Familien. Fragt mal nach, hey, wie geht's dir? Beziehungen pflegen. Aber das kann auch aussehen, wie du dich investierst, indem du entdeckst, hey, was sind überhaupt meine Gaben? Das Trainee-Programm, wo schon ein paar Leute von euch mitgemacht haben und wo wir uns freuen, dass Sarah dann auch jetzt mit einsteigen wird im November, ist eine super Möglichkeit zu entdecken, Gott, wo willst du mich haben? Wo liegen meine Gaben und wo darf ich Verantwortung übernehmen? Wo darf ich mich einbringen? Und es ist nicht so, dass wir sagen, hey, immer nur ein Trainee und dann warte bitte, bis der nächste kommt, sondern wo wir sagen, hey, das können ruhig gleichzeitig mehrere sein. Also überleg mal, ob das Trainee-Programm was wäre, um einen Einstieg zu haben in dieses Jahr. Hauskreise gründen, Beziehungen pflegen, Gemeinde leben. Es klingt oft viel komplexer, aber es ist total simpel. Es fängt mit einem Hallo an. Hallo, wie geht's dir? So einfach bauen wir Gemeinde, indem wir uns kennenlernen. Und dazu lade ich dich ein, ein Jahr lang ganz bewusst in eine Gemeinde sich zu investieren. Und ich bin gespannt, was Gott nach diesem Jahr mit uns, wie das dann aussehen wird. Ob wir doppelt so viele hier sein werden. Oder wie auch immer. Es geht nicht um die Anzahl. Sondern es geht darum, dass wir sehen dürfen, boah, cool, was hat Gott gemacht? Und ich bin gespannt drauf. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass Gemeinde dir gehört. Dass egal, was passiert umherum, es ist deine Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde. Du bist derjenige, der Gemeinde baut und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest und uns zeigst, wo willst du uns haben? Wo willst du jeden Einzelnen von uns? Wo ist unser richtiger Platz, wo wir für dich einstehen dürfen? Wo wir dich verherrlichen dürfen? Und Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander. Dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen andere Mächte, gegen Satan und seine Dämonen. Und ich bitte dich, dass wir uns das immer wieder bewusst werden. Dass wir die Waffenrüstung anziehen, die du uns gegeben hast. Dass wir uns an deinem Wort halten, dass wir zu dir kommen im Gebet, uns ganz nach dir ausrichten. Nicht immer mit den Augen auf den Kampf, wo der Kampf ist, sondern auf dich ausgerichtet. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, die Zusage haben, dass Gemeinde bestehen bleibt. Dass du deine Hand drüber hältst, dass du mit deiner Macht mit dabei bist. Und danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Dass du der bist, der wiederkommen wird mit seiner ganzen Herrlichkeit und Herrlichkeit, mit allen seinen Engeln, deinen Engeln. Und wir dich anbeten und loben dürfen. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns freigekauft hast. Amen. Ich lade euch ein. Wir wollen nochmal einen kleinen Block haben, wo wir Gott anbeten, wo wir ihn loben. Wo wir uns nochmal bewusst machen, kann schon mal nach vorne kommen, uns nochmal ganz bewusst ausrichten. Und ich lade dich ein, wenn du Sachen hast, wo du sagst, hey, das muss ich mir gerade noch aufschreiben, nutz die Zeit jetzt gerade, schreib sie dir in deinem Handy auf, mach eine Notiz. Das, wo der Heilige Geist sagt, hey, mach das, lass es nicht irgendwie durch Lieder verschwinden, schreib es dir auf. Lass uns gemeinsam Gott anbeten, lass uns aufstehen und ihm die Ehre bringen als Gemeinde.